Ja, guten Morgen. So. Ja, da der Beamer nicht so funktioniert, müsst ihr euch jetzt die Präsentation einfach dazu denken. Ich habe euch auch ein Bild mitgebracht, das ich euch dann nachher detailliert beschreiben werde und dann hoffe ich mal, wie das vor eurem inneren Auge entsteht und ihr dann dem Ganzen trotzdem folgen könnt. Heute ist der 21. Teil unserer dreiteiligen Predigtreihe über Identität und es wird der letzte Teil sein. Zumindest habe ich da ein Fragezeichen nochmal hintergesetzt. Man weiß es ja auch nie so hundertprozentig, aber zu 99,9% Wahrscheinlichkeit ist das heute der letzte Teil. Also genießt ihn, hört euch vielleicht nochmal die anderen Teile an, um sie euch in Erinnerung zu rufen. Und es kann also sein, dass ich nie wieder über Identität predige, weil wir mit dem Thema jetzt einfach wie komplett durch sind. Und das heißt natürlich auch, dass ich von euch erwarte, dass ihr ab jetzt, spätestens irgendwie ab 13.30 Uhr, vollkommen in eurer christlichen Identität lebt und alle Fleischlichkeit und Sünde ablegt und einfach total gottmäßige, geistlich vollkommene Wesen seid, an denen man Christus erkennen kann, ohne irgendeinen Flecken oder sonst etwas. Falls das dann bei euch noch nicht der Fall ist, fangt einfach wieder bei Teil 1 an und dann wird das mit Sicherheit passieren. Das kann gar nicht anders sein. Ich habe mir ein paar Gedanken natürlich darüber gemacht, wie hört man jetzt so eine Predigtreihe eigentlich auf? Und da habe ich nicht viele Erfahrungen mit, weil das bisher meine längste ist. Und ich dachte, es gibt noch so viele Sachen eigentlich, über die man reden könnte. Ja, doch festgestellt, dass das Thema irgendwie Identität und wer wir in Christus eigentlich sind, einen so breiten Raum einnimmt im Neuen Testament, wie ich niemals damit gerechnet hätte. Und es ist tatsächlich irgendwie mittlerweile so, wenn ich mir meine Notizen irgendwie durchgucke, irgendwie ich finde fast irgendwie auf jeder zweiten Seite in der Bibel irgendetwas, irgendwie was mit Identität zu tun hat. Und wenn man dann aus den Evangelien oder vielmehr aus der Apostelgeschichte rauskommt, dann in die Briefe, dann wird das eigentlich irgendwie noch intensiver. Also Jesus hat uns vorgelebt, was christliche Identität ist und wie man als Mensch eigentlich, als göttlicher Mensch irgendwie auf dieser Welt leben kann. Und nachher gerade Paulus hat mir das nochmal so ausformuliert und teilweise so viel Schärfe und Klarheit der Gedanken da reingebracht, dass es einfach ein total abgefahren großes Thema ist. Und eigentlich dachte ich mir, ich könnte jetzt nochmal vielleicht 15 Teile dranhängen und dann wieder darüber reden, was denn eigentlich unsere Identität alles ausmacht. Aber irgendwie habe ich mir dann gedacht, man sieht vielleicht dann irgendwann auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und deswegen lasse ich das mal. Darüber überschlagen, wie worüber man reden könnte und ich dachte so, ja, über Heilung müsstest du eigentlich noch sprechen. 1. Petrus 2, Vers 24, in seinen Wunden seid ihr geheilt oder sind wir geheilt, ist ja eindeutig eine Aussage über unsere Identität. In Christus ist uns heil geworden, irgendwie auch im körperlichen und seelischen Bereich und Jesus ist auch dafür gestorben, dass es uns gut geht und dass wir nicht irgendwie total fertige Menschen sind, die kaputt durchs Leben sich schleppen, sondern dass wir irgendwie auch in diesen körperlichen und seelischen Bereichen in Gottes Fülle reinkommen. Und dann dachte ich mir, was vielleicht auch ein total wichtiges Thema wäre, wäre über Freude mal zu reden. Denn ich glaube, wenn es so eine charakterliche Sache gibt, an der man Christen erkennen kann, wird das wahrscheinlich Freude sein. Wie Freude ist eine total geniale Angelegenheit und es ist etwas, was hundertprozentig von Gott kommt. Nehemia 8, Vers 10 sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und ein Galaterbrief sagte mir, dass es ein Teil der Frucht des Geistes ist, also das, was Gott in uns hervorbringen möchte. Gottes Geist ist Freude. Ich glaube manchmal, dass Freude total wichtige Sache ist und wir auch vielleicht sogar im evangelistischen Bereich, denn alles, was die Welt kennt, ist so Spaß. Und Spaß ist ein ganz billiger Abklatsch von Freude. Ehrlich, du kannst Freude im Leben haben und kein bisschen Spaß haben und umgekehrt, wir kannst du ohne Ende Spaß haben, aber du hast kein bisschen Freude. Und so auf die Wahl zwischen beiden gestellt, würde ich sagen, ich hätte gerne beides, also Freude und Spaß. Und es ist gar nicht schlecht, wenn das zusammenkommt. Aber wenn ich nur eins haben kann, nehme ich auf jeden Fall die Freude, denn die Freude ist etwas total Kostbares. Also hätte man auch drüber sprechen können, dass wir Menschen sind, die zur Freude berufen sind. Hätte man natürlich dann auf diesem Weg auch weitermachen können und sagen können, Friede ist auch mir so eine Sache, die Gott uns geben möchte. Das heißt von Jesus, dass er der Friedefürst ist und im Philipper heißt es mir, dass es einen Frieden gibt, der allen Verstand übersteigt, dass also sogar in Situationen, in denen wir eigentlich normalerweise am Rad drehen müssten und wo unser Verstand sagt, werd bitte nervös, kann es mir sein, dass unser Herz immer noch sagt, so nein, ich habe Frieden, ich bleib in Christus und ich bin geprägt und mein ganzer Charakter ist gekennzeichnet von diesem Frieden. Also auch das wäre ein möglicher Predigteil gewesen, ich habe Frieden. Und so hätten wir unheimlich viel noch machen können. Aber ich glaube tatsächlich, dass es letzten Endes eher kontraproduktiv gewesen wäre, weil man dann nachher so vom Hundertsten ins Tausendste kommt und man sieht nachher wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, weil man so viele Einzelinformationen hat, dass man das große Bild nicht mehr sieht. Und deswegen würde ich heute gerne diese Predigtreihe beenden mit einer Art Generalschlüssel zum Thema Identität. Ich vermute, dass euch ganz vieles davon bekannt vorkommt, weil ich die meisten Aspekte, außer jetzt einigen, die ich noch nicht so lange weiß, mal die meisten Aspekte schon mal irgendwann gepredigt habe, und als aufmerksame Predigtzuhörer könnt ihr euch dann vielleicht an das eine oder andere erinnern. Aber ich habe es noch nie in diesem Zusammenhang gebracht, und ich meine, dass es einfach wichtig wäre, irgendwie darüber nochmal zu sprechen. Und es geht heute hauptsächlich um das Thema Glaube und darüber, was Glaube eigentlich ist. Ich habe mir Gedanken gemacht irgendwann in den letzten Wochen, was denn für mich wohl die wichtigste, bedeutendste theologische Erkenntnis der letzten 7 Jahre ist. 7 Jahre war nicht zufällig, sondern im November 2004 habe ich diesen Eindruck von Jesus gehabt, dass ich anfangen soll, mich mit Heilung zu beschäftigen und mehr ins Übernatürliche reinzukommen. Seitdem bin ich also irgendwie auch immer noch auf diesem Weg, und es interessiert mich immer noch sehr, das Thema, weil ich glaube, dass wir Gottes Kraft brauchen, wenn wir diese Welt hier erreichen wollen und Veränderung sehen wollen in unseren Städten, und so bin ich immer noch irgendwie dabei. Und das war so ein wichtiger Einschnitt, dass ich dann gedacht habe, okay, was war denn irgendwie das Wichtigste, was ich gelernt habe seitdem? Und nach ein bisschen Überlegen bin ich darauf gekommen, dass, glaube ich, das Wichtigste für mich ist, dass ich verstanden habe, was Glaube eigentlich ist. Und jetzt hoffe ich mal, dass euch das nicht total schockiert und ihr jetzt denkt so, oh Mann, der Typ ist irgendwie seit 12 Jahren hier Pastor und weiß noch nicht mal irgendwie, was Glaube ist. Das ist ja eine ganz schön peinliche Angelegenheit. Falls das doch so ist, okay, und dann seid ihr vielleicht mir auch einfach Meilen voraus, und ich hätte da von euch lernen können, wenn ihr gepredigt hättet, habt ihr aber nicht, und deswegen musste ich es dann auf die harte Weise selber nochmal lernen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich den Eindruck habe, dass die meisten Christen eigentlich gar nicht verstehen, was Glaube eigentlich bedeutet in einem biblischen Zusammenhang. Und dass wir so dermaßen davon geprägt sind, Glauben zu definieren mit dem, was wir an Werkzeugen und Definitionen mitbekommen haben aus der Schule, aus dem Elternhaus und weiß der Geier woher sonst noch, dass wir es schwer haben zu verstehen, was Glaube eigentlich biblisch bedeutet. Und ich meine irgendwie, dass der Begriff irgendwie so tief ist, dass es noch nicht mal reicht, eine einzige Predigt darüber zu halten, und muss mich deswegen auf so ein paar kleine Einzelaspekte eigentlich davon beschränken, obwohl es noch mal viel größeres Thema eigentlich wäre. Aber ich glaube auch, dass es super produktiv ist, sich mit dem Thema Glauben mal auseinanderzusetzen, weil es wirklich so eine Art Generalschlüssel ist zu allem, was Gott uns gegeben hat, was Jesus für uns erwirkt hat, was wir an Identität haben in uns drin, und dass es deswegen entscheidend ist, Glauben zu verstehen. Wir alle reden sehr viel über Glauben, und ich habe gemerkt, ich kann mir das selber beim Predigen noch nicht mal abgewöhnen. Manchmal sage ich, ich glaube dieses und jenes, und was ich eigentlich damit sagen möchte ist, ich meine dieses oder jenes. Und so ist Glaube ein Wort, wie das total inflationär gebraucht wird und in so vielen unterschiedlichen Bedeutungszusammenhängen, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, was es eigentlich heißt. So eine ganz typische Aussage, die ich zum Beispiel gehört habe, die mit Glauben zu tun hat, ist, wenn zwei Leute sich treffen und sie machen so ein bisschen Smalltalk, dann dauert das 3, 4, 5 Sätze, und dann sind sie irgendwann beim Wetter angekommen. Und ich habe echt keine Ahnung, irgendwie, was die Faszination des Wetters eigentlich ausmacht. Im Grunde genommen finde ich das total uninteressant. Aber mir geht das selber auch so. Wenn ich mit irgendjemandem rede und ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, dann sage ich meistens irgendwelche Blödsinnigkeiten wie, ich glaube, morgen wird das Wetter gut werden. Und das ist natürlich in Remscheid eine echte Glaubensaussage, auch irgendwie zu sagen, ich glaube, dass das Wetter gut wird. Also von daher weiß ich, man lehnt sich damit auch sehr weit aus dem Fenster, je nachdem, wo man sich geografisch gerade aufhält. Und vielleicht würde ich dann eher sagen, ich glaube, dass das Wetter morgen schlecht wird, und bin damit meistens irgendwie auf der sicheren Seite in unserer nicht eben sonnigen Stadt. Aber jedenfalls, wenn man das sagt, dann fällt man einige Aussagen, die schwimmen quasi so mit. Eine Aussage dabei ist, ich glaube, heißt, dass ich irgendwelche Informationen habe, auf die ich mich stütze. Normalerweise wird das nicht so sein, irgendwie, dass du eine Woche im Keller gesessen hast, ohne Möglichkeit nach draußen zu gucken, und dass du dann wie aus der Pistole geschossen aus dem Nichts die Information herausgreifst und sagst, morgen wird das Wetter schön. sondern üblicherweise, wenn man eine Aussage über das Wetter macht, dann war man vielleicht vorher draußen, hat nach oben geguckt und hat gesehen, die Schwalben sind so weit oben, morgen muss das Wetter schön sein. Übrigens, warum gibt es eigentlich keine Schwalben mehr? Das habe ich mich auch immer gefragt. Also die fliegen auch weg, ja, nach Süden. Okay, die sind jetzt alle in Solingen oder so. Oh, was ist denn südlich von uns? Hückeswagen, okay. Ist Spanien südlich von uns oder Afrika? Ja, ne? Okay, dann gut, dann mache ich vielleicht so die groben Richtungen. Also die Schwalben sind jetzt alle in der Antarktis, an denen können wir uns nicht mehr orientieren. Oder aber, was vielleicht noch viel wahrscheinlicher ist, irgendwie wir sind ja alles hier Stadtmenschen und kennen uns nicht so aus irgendwie mit den Zeichen des Himmels, wissen nicht, was es bedeutet, wenn der Himmel rot ist oder blau oder was kann Himmel sonst noch sein, schwarz. Also ist viel wahrscheinlicher, wir haben auf unsere Wetter-App geguckt und haben dann gesehen, morgen ist angekündigt 24 Grad und wolkenfrei. Habt ihr alle eine Wetter-App auf dem Handy? Oh. Okay, ich hatte das Freitag schon angeboten. Wir werden gleich nach dem Gottesdienst gerne für eure Handys beten, wenn ihr keine Wetter-App da drauf habt. Weil es ist echt ganz ehrlich, man kann gar nicht ohne auskommen. Ja, ich habe ja früher auch immer gedacht, was brauche ich eine Wetter-App? Ich kann ja rausgucken. Aber mittlerweile habe ich das Ding doch irgendwie sehr schätzen gelernt, weil es mich nämlich glücklicher macht. Und zwar funktioniert das so, irgendwie, wenn es hier anfängt zu schneien und es wird kalt und ich fange an, über das Wetter zu fluchen, dann stelle ich bei meiner Wetter-App immer Novosibirsk ein und gucke dann da drauf und wir sehen irgendwie 35 Grad minus irgendwie und Schneegestöber und alles glatt. Und dann gucke ich irgendwie auf das richtige Thermometer und sehe, ach, 3 Grad minus bloß, ja total warm, ich kann im T-Shirt rausgehen und freue mich einfach darüber. Also das ist total toll, Wetter-App sind der Hammer. Also jedenfalls, wenn du sagst, ich glaube, dass das Wetter so oder so morgen beschaffen sein wird, dann hast du irgendwelche Informationen, auf die du dich berufen kannst. Das Zweite, was du damit aussagst, ist, Glaube bezieht sich auf irgendwas, was in der Zukunft ist. Ich brauche ja nicht zu glauben, dass heute das Wetter regenfrei ist auf jeden Fall, sondern dann kann ich aus dem Fenster gucken und dann kann ich das sehen. Da brauche ich keinen Glauben zu. Also Glaube bezieht sich immer auf irgendwas, was in der Zukunft ist. Und das Dritte, was du damit aussagst, ist, Glaube bringt immer eine Unsicherheit zum Ausdruck. Wenn du es wissen würdest, dann würdest du nicht sagen, ich glaube, dass das Wetter morgen so oder so wird, sondern du wirst sagen, ich war gerade mit meiner kleinen Zeitmaschine 12 Stunden voraus und deswegen weiß ich, das Wetter morgen ist so und so. Aber da du keine Zeitmaschine hast und deswegen der Beweis dir fehlt, wirst du sagen, ich glaube einfach, dass das Wetter so oder so ist. Jetzt könnte man in die Definition noch etwas anderes reinfügen und man könnte sagen, ja, das ist ja auch noch der religiöse Glaube, der ist ein bisschen anders irgendwie als jetzt diese Art von Glaube, über die wir gesprochen haben. Denn der religiöse Glaube bezieht sich auf die Vergangenheit und wir sagen dann so Dinge wie, ich glaube, dass Jesus tatsächlich gelebt hat und dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist und diese ganzen Glaubenstatsachen des christlichen Glaubens, die halte ich auch für wahr. Dann bezieht sich der Glaube nicht auf die Gegenwart, nicht auf die Zukunft, sondern er bezieht sich auf die Vergangenheit. Trotzdem sind so ein paar Elemente gleich. Nämlich irgendwer wird dir das gesagt haben, du wirst vielleicht Bibel gelesen haben oder dein Pastor hat eine überzeugende Predigt darüber gehalten oder ein Freund von dir hat sich bekehrt und hat dich davon überzeugt, dass Gott tatsächlich existiert und so hast du so ein paar Informationen darüber. Und was auch gleich ist, ist so dieser Unsicherheitsfaktor. Man war ja nicht dabei, man hat keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, man hat kein Video davon gesehen, sondern man muss es einfach glauben. Es gibt eine Unsicherheit noch dabei. Aber wenn man das zusammennimmt, kann man daraus eine ganz tolle Definition ableiten. Nämlich Glaube drückt eine begründete Annahme über die Zukunft oder die Vergangenheit aus. Das war jetzt hier eine rhetorische Pause. Ich wollte euch eigentlich Gelegenheit geben zu klatschen, denn ich habe an dem Satz so lange gearbeitet, das glaubt ihr gar nicht. Ich hätte natürlich auch einfach beim Duden nachgucken können, aber ich hatte Angst, dass der Duden dann was ganz anderes sagt als ich und ich dann mich bei Duden beschweren muss, wie die zu ihrer bekloppten Definition da gekommen sind. Und ich glaube, dass das ungefähr richtig ist. Glaube drückt eine begründete Annahme über die Vergangenheit oder die Zukunft aus. Aber bevor ihr euch das jetzt total merkt, sage ich gleich, das meiste davon ist falsch. Und das meiste davon hat eigentlich wenig mit dem zu tun, was Gottes Wort über Glauben aussagt. Oder so ein paar Sachen kann man schon irgendwie übertragen oder kann man anlehnen. Da ist irgendwie so der deutsche Sprachgebrauch nicht ganz falsch. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, irgendwie, dass wir als Christen, die wir Gottes Wort ernst nehmen und Bibel lesen, diese Aussage irgendwie total unterstreichen könnten, sondern wir müssten schon mindestens so ein bisschen daran ruminterpretieren. Die Bibel gibt uns eine fantastische Definition davon, was Glaube ist. Hebräer 11, Vers 1, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich habe das extra nach der Elberfelder genommen, weil die Elberfelder das meines Empfindens nach am deutlichsten oder am genauesten übersetzt. Und ich habe also mal irgendwie wirklich Wochen irgendwie da rein investiert, irgendwie mir nur irgendwie diesen Vers irgendwie zu Gemüte zu führen und darüber nachzudenken, zu meditieren, ihn aus dem Griechischen zu übersetzen und wieder zu übersetzen. Und bin also zum Schluss gekommen, Elberfelder ist hier total exakt und macht das irgendwie richtig toll, die Übersetzung. Und was mir wichtig daran ist, ist das Überführtsein. Das ist tatsächlich, glaube ich, nur in der Elberfelder Übersetzung so, dass das schöne griechische Wort Elenchos als Überführung bezeichnet wird. Und eigentlich ist das sehr genau übersetzt. Und was dahinter steht, ist, dass Überführung uns etwas zeigt, was man nicht sehen kann, was man nicht anfassen kann, was man nicht hören kann, was man nicht riechen kann, was man nicht schmecken kann, was aber dennoch im Unsichtbaren eine absolute Realität darstellt. Und wir brauchen es, dass jemand uns von dieser Realität überführt. Und damit ist natürlich jetzt nicht irgendjemand gemeint, sondern es geht hier darum, dass Gott uns zeigt, was in seiner unsichtbaren Welt längst schon Realität ist, was wir nicht sehen können und was wir vielleicht deswegen auch gar nicht wissen, aber was dennoch hundertprozentig stimmt. Also was der Glaube macht irgendwie oder worauf der Glaube beruht, ist diese göttliche Information, dass Gott uns etwas sagt, was da ist, was realer ist als die Welt, die wir um uns herum sehen, aber was unsere Sinne trotzdem nicht wahrnehmen können. Und das ist so ein abgefahrener Bereich eigentlich, denn das zeigt das christliche Weltbild auf eine Weise, wie vielleicht kein anderer Vers in der Bibel das macht. Das zeigt einfach, dass es eine ganze Welt um uns herum gibt, die man nicht sehen kann und die trotzdem da ist. Und dass in dieser Welt vieles Realität ist, was in dieser Welt noch nicht Realität ist. Wenn wir im Vater unser dafür beten, dass Gottes Wille geschieht und sein Reich kommt, wie im Himmel so auf Erden, dann meinen wir, dass es eine Realität um uns herum gibt, in der Gottes Wille hundertprozentig passiert, in der Gottes Reich hundertprozentig da ist, in der es diese ganzen Nervsachen irgendwie wie Stress und Krankheit und Krieg und Tod und Leid und Mundgeruch und was nicht alles, in dem es das alles nicht gibt, sondern wo tatsächlich hundertprozentig Gottes Wille besteht und dass diese Welt echt real ist. Und das hat damit zu tun, dass Jesus gestorben ist vor 2000 Jahren schon und dass er uns Dinge bereitgestellt hat in dieser unsichtbaren Welt, die für uns gelten. Und das ist der Bereich, wo es mit Identität zu tun hat. Es ist Vergebung da für jeden Menschen. Wenn jemand Christ werden will und seine Sünden bereut, dann geht nicht Jesus her, lässt sich kreuzigen, stirbt und steht wieder auf, sondern Gott sagt, okay, Vergebung ist schon erkauft worden. Jesus hat schon dafür geblutet, es ist schon längst da. Und du musst es nur noch annehmen, mein Freund, und dann bist du eingetreten in diesen Deal. Wenn du liest über dich selber, dass du Gerechtigkeit Gottes bist, 2. Korinther 5, Vers 21, dann ist das etwas, was schon längst da ist. Egal, ob du das in deinen Gefühlen hast und egal, ob das in deinem Kopf drin ist oder nicht, es ist etwas, was schon längst da ist und was nur irgendwie darauf wartet, dass man es annimmt. Und so ist es mit allem, irgendwie, was unsere Identität ausmacht. Irgendwie alles, was ich gerade gesagt habe, Heilung, Frieden, Freude, Eierkuchen, Liebe und alles, was sonst doch irgendwie da das Wort Gottes erwähnt, das ist alles irgendwie schon längst da. Und es wartet nur darauf, dass jemand das abruft, irgendwie, dass wir es verwirklichen im Glauben. Denn der Glaube verwirklicht das, was im unsichtbaren Bereich schon längst da ist. Und damit ist Glaube echt der Generalschlüssel zu allem, was Gott uns gegeben hat und wofür Jesus gestorben ist. Und ich glaube irgendwie, dass der Himmel letzten Endes wieder darauf wartet, dass mal ein paar Leute kommen und sagen, ich glaube das. Ich glaube das, was Gott mir gegeben hat. Ich glaube, dass das echt die Realität ist und ich nehme das für mich an. Und unser Problem ist, dass wir Glaube eben ganz oft irgendwie so mit der Zukunftsperspektive in Verbindung bringen und dass es dann eine unheimlich starke Glaubensaussage ist, wenn wir sagen, ich glaube, dass Gott mich gesund macht. Ich glaube, dass Gott mich erfüllen wird. Ich glaube, dass Gott mir Frieden geben wird. Da sind schon ein paar Leute da, die dann drum rumstehen und sagen, wow, das ist eine mutige Aussage. Und im Grunde genommen hat es mit Glauben nichts zu tun. Das, was auf die Zukunft berichtet ist, ist Hoffnung und Hoffnung ist eine gute Sache, aber Glaube ist nicht auf die Zukunft gerichtet. Und das war diese Erkenntnis, die ich hatte irgendwie und die mein Leben seitdem echt ganz schön prägt und umschmeißt, nämlich Glaube guckt ganz weit nach hinten und wirft einen Anker aus ganz weit in die Zeit zurück, nämlich in die Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Wenn wir etwas glauben, dann hat es damit zu tun, dass Jesus dafür gestorben ist. Das sind die Dinge, die wir glauben. Das ist das, worauf unser Glaube basiert. Und Gott wird uns das in irgendeiner Weise zeigen. Wie mal kann das sein, wie dass er direkt zu uns redet, dass ein Engel vorbeischickt, dass eine Flammenschrift an der Wand ist oder sonst was. Aber das Normale wird sein, dass er es durch sein Wort macht, dass wir in der Bibel sehen, wie was Jesus getan hat, dass Gott es uns da offenbart und dass wir darauf unseren Glauben stützen können und sagen können, das ist es, das glaube ich. Also früher war das so, wenn ich mich motivieren wollte, dann habe ich immer nach vorne geguckt. Wenn es irgendwie schlecht läuft, dann habe ich mir vorgestellt, wie es sein wird, wenn der Heilige Geist ausgeschüttet wird und das Feuer des Geistes über Remscheid fällt und man beim Spazierengehen wie 5 Leute bekehrt, weil die alle so offen sind für das Evangelium und irgendwie Gottes Herrlichkeit ist einfach da und jeder Kranke, für den man betet oder auch nicht, wird geheilt. Und das war für mich total gut. Ich konnte mich da reinversetzen und konnte mir das vorstellen und es hat mir Kraft gegeben, heute weiterzuleben. Und irgendwann habe ich dann beim Beten gemerkt, dass das eigentlich totaler Quatsch ist. Irgendwie, ich will mich nicht auf die Zukunft stürzen, denn da weiß ja auch keiner genau, wie das sein wird. Das sind ja dann mehr oder weniger Hirngespinste und Gedankengebäude und nette Vorstellungen, die man hat. Sondern ich will lieber meinen Glauben in der Realität verankern und das heißt, wie weit zurückschauen und mich mit den Evangelien beschäftigen. Oder gucken, wie was Paulus irgendwie über meine Identität sagt und über das, was Jesus für mich getan hat. Denn das ist der Boden, aus dem Glaube wachsen kann und Glaube stark werden kann und letzten Endes irgendwie Dinge in unserem Leben realisiert werden und wo Glaube Frucht tragen kann. Und ich erwische mich immer noch so manchmal dabei, dass ich echt irgendwie komisch bete und dass ich doch irgendwie mehr an der Zukunft interessiert bin als an der Vergangenheit und damit eigentlich so mein Fundament irgendwie mehr mit etwas baue, was vielleicht kommen kann, aber nicht unbedingt kommen muss, als mit etwas baue, was festes Baumaterial darstellt, nämlich das, was in der himmlischen Welt schon längst Realität geworden ist. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so. Gebete sind eigentlich so der Moment, wo wir am ungeschütztesten das sagen, was unserer Theologie und unserem Glauben wirklich entspricht. Und deswegen ist es gut, sich beim Beten mal zuzuhören. Und ich bin ehrlich, manchmal irgendwie total schockiert, wenn ich mir so beim Beten zuhöre, wie gerade wenn ich so richtig in Fahrt bin, dass ich da manchmal echt Sachen bete, irgendwie das gibt's überhaupt nicht. Ich erinnere mich so irgendwie an eine ganz drastische Sache, war irgendwie vor ein paar Jahren, bin ich über den Harkortsee gelaufen, Halleluja. Gut, er war zugefroren, aber es hat trotzdem geklappt. Dann bin ich also um den Harkortsee gelaufen und habe für Erweckung gebetet und habe irgendwie sowas sinngemäß gesagt wie, Mensch Gott, wenn du die Menschen im Wetter wirklich liebst, dann musst du Erweckung bringen. Und auf einmal, oder ich habe noch irgendwas Dümmeres, ich glaube es war sogar so, wenn du die Leute hier genauso liebst wie ich irgendwie, dann musst du das machen. Und irgendwie war das, es gibt ja so diese Momente, ne, da betet man und man tritt aus seinem Körper raus und steht neben sich und denkt, Und da war es auch so, ich dachte, okay, ganz sicher Gott, irgendwie, du wirst die Menschen hier wesentlich mehr lieben, als ich das kann. Du kennst sogar ihre Namen im Gegensatz zu mir und ganz bestimmt ist das nicht so irgendwie, wie ich das bete. Und das sind so die Momente, ne, wo man echt merkt, wie was wirklich in einem drin ist. Und das habe ich echt bis heute irgendwie, dass ich manchmal irgendwie bete und es ist dann doch wieder irgendwie etwas total Zukünftiges und habe doch Probleme irgendwie das anzunehmen, was Jesus irgendwie schon längst für mich gemacht hat. Und manchmal muss ich mich also wirklich willentlich irgendwie dann dazu bringen, das Richtige zu beten, weil es einfach einen Einfluss darauf hat, was ich dann nachher irgendwie tatsächlich auch in meinem Kopf drin haben werde und in meinem Herz drin haben werde und was ich dann an Dingen realisiere. Ich glaube, dass dass eine Sache, die Gott bei uns verändern möchte, Unzufriedenheit ist. Und meistens predige ich ja, wenn ich über Unzufriedenheit rede, über so eine positive Unzufriedenheit, die sagt, ich will mehr von Gott, ich will mehr irgendwie davon sehen, wie was er machen möchte. Und das finde ich gut. Echt, wer im Glauben zufrieden wird und sich zurücklehnt und sagt, es ist geil, wie es jetzt ist, der ist gerade dabei, massiv zurückzugehen. Also da sollten wir eine Unzufriedenheit haben, eine positive Unzufriedenheit, die sagt, Mensch, ey, es sind noch mehr Leute, die Christus brauchen irgendwie und da muss einfach etwas passieren und es gibt noch irgendwie so vieles zu entdecken und ich muss da reinkommen. Da ist es gut, Unzufriedenheit zu haben. Aber es gibt so eine andere Unzufriedenheit, so eine zutiefst weltliche Unzufriedenheit, mit der wir auch irgendwie zu tun haben. Und ich glaube, dass Gott irgendwie diese Unzufriedenheit brechen möchte und dass ein Teil irgendwie davon, wie er es macht, mit diesem Glauben zu tun hat. Nämlich ist diese Unzufriedenheit, die sagt, ich habe nicht genug. Egal wie viel ich habe, es reicht einfach nicht aus, denn es gibt noch etwas Besseres. Und wenn ich das hätte, dann wäre mein Leben endlich in Ordnung. Und jeder kann sich da reinversetzen. Also ich meine, selbst ihr könnt jetzt noch so fromm gucken, ich glaube euch nicht, dass ihr nicht davon betroffen seid. Sondern ich glaube, irgendwie jeder von uns hat das schon gehabt, irgendwie dieser Gedanke, wenn das jetzt noch da wäre, dann wäre das total toll. Und wenn du es dann hast, dann ist es doch nicht so toll, wie man es sich vorgestellt hat. Ist so wie, wenn du wandern bist irgendwie und du siehst irgendwo hinten diesen tollen Baum und du denkst, Mensch, dieser tolle Baum, da will ich noch hingehen. Und dann bist du da und du stehst unter diesem tollen Baum und denkst so, ja, toll, ist genauso wie die 5 Millionen anderen Bäume, die ich jetzt schon gesehen habe. Aber da hinten ist einer, der ist total toll, den möchte ich haben. Und jedes Mal, wenn du da bist, bist du wieder unzufrieden. Und so hast du Leute, die beten ganz lange dafür, dass Gott ihnen einen Partner schenkt und dann haben sie einen Partner und beten dafür, irgendwie, dass der Partner sich doch ein bisschen zum Positiven verändern möchte. Denn so hat man sich das dann doch nicht vorgestellt, irgendwie, dass er doch nicht irgendwie so ist, wie nicht so hundertprozentig so ist. Und es ist echt total abgefahren. Das erzähle ich nicht, egal. Das ist nicht eine total seltsame Geschichte, aber viel zu seltsam für euch. Das braucht ihr nicht. Ja. Nein, das mache ich nicht. Und das funktioniert mit allem so. Fortbewegungsmittel sind zum Beispiel auch so ein ganz, ganz großes Ding. Erst irgendwie, wenn man mit dem Bus fährt, träumt man davon, ein Fahrrad zu haben. Und dann spart man und dann kriegt man irgendwie sein Fahrrad und man fährt mit dem Fahrrad. Und kaum ist man so ein paar Wochen irgendwie unterwegs mit dem Fahrrad, denkt man, ach, so ein kleiner Brompfietz, das wäre auch gar nicht schlecht, so eine 50er, irgendwie so Vespa, damit irgendwie durch die Stadt zu brausen, das wäre ja irgendwie echt das Ding überhaupt. Und dann kriegt man das irgendwie und man ist erst ein bisschen fröhlich irgendwie und dann guckt man und sieht, ach, die Dinge gibt's ja auch in überdacht und mit 4 Rädern und sowas müsste ich haben. Wenn ich das hätte, dann wäre ich glücklich. Und dann kriegt man irgendwann so sein Polo und fährt mit dem ein bisschen rum. Und dann merkt man, ach, auf der Autobahn überholen mich dauernd andere Leute irgendwie. Und dann denkt, Mensch, wenn ich doch nur ein größeres Auto hätte, dann wäre endlich irgendwie alles in Ordnung. Und irgendwann bist du dann da, irgendwie, dass du mit deinem Lamborghini irgendwie über die Autobahn braust und du steigst aus und denkst so, ach, Rot ist doch irgendwie eine hässliche Farbe. Und du betest wieder irgendwie für was anderes und willst da was anderes haben. Und es gibt einfach etwas in uns, das ist total unersättlich. Das ist immer unzufrieden. Das will immer irgendwie noch was anderes, als man gerade hat. Und das denkt immer irgendwie, wenn ich das hätte, dann wäre ich ausgefüllt. Und Bibel ist eigentlich total deutlich da drin, irgendwie, dass wir nicht irgendwie nach allen möglichen Sachen uns sehnen sollen und nicht mit dieser Lüge aufsitzen sollen. Betrug des Reichtums heißt es zum Beispiel an einer Stelle. Dass wir nicht mit diesem Gedanken aufsitzen sollten, dass uns irgendetwas fehlt. Und was der Glaube eigentlich macht und sagt, ist, in Christus habe ich volle Genüge. Es gibt nichts, was in der Welt erstrebenswert ist, was nicht in Christus zu finden ist. Und damit meine ich jetzt natürlich nicht Autos oder so, sondern irgendwie ist es eher irgendwie, wenn Christus mich satt macht, dann ist es mir irgendwann auch irgendwie total egal, irgendwie, ob ich mit meinem alten, ranzigen Polo irgendwie durch die Gegend fahre. Und da ist irgendwie kein Neid mehr irgendwie gegen jemanden, irgendwie, der mit seinem dicken Mercedes an mir vorbeifährt, sondern da ist einfach irgendwie Genüge. Und ich finde den Gedanken irgendwie total abgefahren. Ich behaupte nicht irgendwie, dass ich da bin, aber ich finde es total abgefahren, wie was Paulus sagt, irgendwie, dass in Christus alle Schätze verborgen sind von Weisheit und Erkenntnis. Dass jede Verheißung in Christus Ja und Amen ist. Dass in Christus, hatten wir letztes Mal in der Predigt, die volle Fülle der Gottheit lebt. Und dass wir Zugang irgendwie durch Jesus haben zu allem, was wir jemals brauchen werden. Und dass wir nicht irgendwie sagen können, ja, wenn ich das noch hätte, dann wäre ich vollkommen oder dann wäre mein Glück vollkommen, sondern dass wir sagen können, ich habe das schon, ich habe in Christus alles, was ich brauche. Ich bin satt geworden da drin und ich habe volle Genüge in ihm. Und du wirst in Ewigkeit nichts haben, irgendwie, was du außerhalb von Christus finden wirst. Das ist eigentlich auch ein total abgefahrener Gedanke. Aber irgendwie der Himmel basiert so irgendwie stark auf dem, was Jesus getan hat, dass du in Ewigkeit nichts kriegen wirst, wofür Jesus nicht gestorben ist, wie was nicht in diesem Opfer drin ist, wie was nicht irgendwie aus Gott kommt. Und wenn Gott die Quelle der Ewigkeit sein kann, dann kann er auch die Quelle des Diesseits sein. Und dabei ist Glaube irgendwie ein ganz wichtiger Punkt, denn der Glaube sagt, ich realisiere das, ich verwirkliche das, was Jesus für mich getan hat und deswegen habe ich Genüge. Und ich glaube, dass ein Problem irgendwie von ganz vielen Christen ist, dass sie immer irgendwie Dingen hinterherrennen, die sie eigentlich schon längst haben. Und an diesem Punkt müsst ihr euch ein Bild vorstellen, das ich euch auch an die Wand geworfen hätte. Es ist ein ganz niedlicher kleiner Welpe, der im Kreis hinter seinem Schwanz herrennt. Und Hunde machen das total oft. Also habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr mal einen Hund gesehen habt oder gehabt habt. Hunde entdecken irgendwann, wie das da was an ihnen dranhängt und sie drehen sich im Kreis und versuchen, wie das zu bekommen, was sie da haben. Also sie rennen ihrem Schwanz hinterher. Und ich weiß nicht genau, warum sie das machen. Ich schätze mal, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass sie nicht realisieren, dass es ihr Schwanz ist oder dass sie das erst merken, wenn sie einmal herzhaft reinbeißen. Aber vielleicht liegt es auch einfach nur daran, irgendwie, dass Gott sie zu unserer Erheiterung geschaffen hat und es einfach total Spaß macht, einem Hund nach zuzugucken, wie er sich im Kreis dreht und so damit beschäftigt ist, dass er irgendwann vom Baum läuft. Aber ich glaube irgendwie, dass Christen oft irgendwie genauso leben wie die Hunde. Wir rennen etwas hinterher, was wir schon längst haben. Und beten immer, Gott, gib mir Frieden, Gott, gib mir Kraft, Gott, gib mir dieses, Gott, gib mir jenes. Und verstehen irgendwie gar nicht, dass wir es schon längst haben und dass wir unserem eigenen Schwanz hinterherlaufen. Und ich habe vor Jahren da mal eine Geschichte mit erlebt, die, weiß nicht, habe ich bestimmt auch schon mal hier erzählt, aber die erzähle ich mir selber irgendwie auch so häufig, weil sie das so sehr illustriert, dass sie mich immer wieder aufbaut. Und deswegen wird sie auch euch aufbauen, selbst wenn ihr es schon zum 25. Mal gehört habt, aber das macht dann erst in diesem Fall gar nichts. Und zwar vor so ein paar Jahren, irgendwie, als wir noch in Wetter gewohnt haben, war mal so eine Phase, wo es mir geistlich echt miserabel ging. Und ich habe wirklich gedacht, irgendwie, ich pack's nicht mehr. Ich höre auf irgendwie mit geistlichem Dienst. Ich suche mir wieder einen ganz normalen Job. Ich gucke mal, ob ich einen Beruf als Buchhändler wieder einsteigen kann. Da habe ich ja eine Ausbildung gemacht, aber ich kriege das nicht mehr hin. Ich will nicht mehr predigen. Ich will keine Bücher mehr schreiben. Ich will echt für keinen Menschen mehr beten. Und mir ging es echt einfach total schlecht. Und so saß ich dann irgendwann in meinem Arbeitszimmer und war irgendwie total runter mit den Nerven und dachte so, Jesus, wenn du willst, dass ich noch irgendwie weitermache, dann bitte gib mir Kraft. Und steige mich so richtig da rein irgendwie und es geht mir immer schlechter irgendwie und selbst mit Leid Badewanne bis oben einlaufen lassen und mich da reingelegt und richtig wohl da drin gefühlt. Und immer, ach Gott, ey, gib mir Kraft, gib mir Kraft, gib mir Kraft. Und irgendwann höre ich echt Jesus zu mir reden und es gab so, glaube ich, 3-4 Situationen in meinem Leben, wo ich es echt deutlich gehört habe, so als ob es fast akustisch hörbar gewesen wäre, dass Jesus mir sagt, Storch, du wirst niemals mehr Kraft haben als jetzt in diesem Moment. Oh, und ich dachte erst, wow, das ist keine gute Ansage. Okay, wenn das so ist, irgendwie dann gleich mal irgendwie bei Google rein und nach Buchhändlerjob googeln. Und dann dachte ich so, hey, Moment, das ist irgendwie eigentlich nicht so der Stil von Jesus, den ich so kenne, wie dass er Leute irgendwie einfach runterputzt. Das wäre ja irgendwie eher so das, was der Feind macht. Also habe ich dann lieber irgendwie nochmal drüber nachgedacht. Und als ich dann darüber nachdachte, kommt mir eine Bibelstelle nach der anderen, die alle so sinngemäß das Gleiche aussagen. Nämlich zum Beispiel Römer 8, wo es heißt, wenn die Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, in euch lebt, dann wird er zugleich auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Und eine Stelle nach der anderen, die davon handelt, dass Gottes Kraft in mir ist. Und irgendwann dachte ich so, okay, ich verstehe langsam die Botschaft, ich habe das schon, ich brauche das wahrscheinlich irgendwie gar nicht mehr, dass noch was extra kommt, sondern ich habe das ja schon. Und dann bin ich aufgestanden und bin so meine übliche Gebetsrunde gegangen, die ging dann immer so vom Arbeitszimmer in den langen Flur, vom langen Flur in das Wohnzimmer, vom Wohnzimmer in den kleinen Flur, vom kleinen Flur wieder zurück ins Arbeitszimmer und immer so halt rum. Und ich habe angefangen, Jesus dafür zu danken und habe gesagt, danke, dass ich Kraft habe. Wie danke, dass dein Wort dieses sagt. Danke, dass dein Wort jenes sagt. Und je weiter ich gegangen bin und je mehr ich mir Gott dafür gedankt habe und mir diese ganzen Bibelstellen ins Gedächtnis gerufen habe, umso mehr irgendwie kam es, dass ich gemerkt habe, es ist auch tatsächlich Gottes Kraft da. Und ich glaube, ich bin garantiert nicht mehr als 40 Kilometer gelaufen, da irgendwie auf meiner kleinen Runde, bis dann endlich richtig Freude Gottes sich eingestellt hat. Nein, das war ein Witz. Ich hatte gehofft, ihr hättet es verstanden, aber ihr habt nicht gelacht. Also ihr habt es nicht verstanden. Ehrlich, ich habe es auch nicht mehr genau im Kopf. Also ich glaube, wahrscheinlich maximal bin ich dreimal rumgelaufen. Und da kam wieder so richtig auf diese Freude Gottes und ich konnte Jesus auf ganzem Herzen dafür danken. Danke, dass ich Kraft habe. Danke, dass ich es nicht noch brauche, sondern danke, dass ich es habe. Und das hat mein Gebetsleben echt sowas von verändert irgendwie und auch mein Glaubensleben total verändert. Also es kann doch passieren, wie dass ich mich beim Beten höre und bete so ein Quatsch wie gib mir Freude, gib mir Friede, gib mir Liebe, gib mir dieses und jenes. Aber irgendwie das normal ist eigentlich, wenn ich merke, ich empfinde gerade eines davon nicht, dass ich Jesus dafür danke. Ich danke Jesus, dass ich Liebe habe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist, Römer 5, Vers 5 ist es, glaube ich, und so weiter irgendwie und immer diese ganzen Stellen irgendwie durchgehe und das dauert mittlerweile nie lange, bis ich es wieder merke, bis ich spüre, dass es tatsächlich da ist. Und das ist der Schlüssel, den ich euch geben wollte, quasi so zum Ende unserer Identitätspredigtreihe. Der Schlüssel zum Leben in unserer Identität ist, dass wir glauben, was Gott über uns sagt. Und Glaube fängt einfach irgendwie oft damit an, dass wir sagen, dass wir Gottes Realität mehr glauben als unserer Realität, dass wir selber davon Abstand nehmen, dass alles, was wir spüren und sehen, nur die Wirklichkeit ist, sondern dass wir uns einfach positiv zu dem stellen, was Gott über uns sagt. Und dann passiert es, dass diese Dinge in uns spürbar werden. Und damit bin ich am Ende der Predigtreihe wieder genau da, wo ich am Anfang angefangen habe. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wie bei der ersten Predigt Dezember letzten Jahres waren, glaube ich, auch gar nicht so viele da. Irgendwie. Es war sowas von verschneit, dass wir, glaube ich, so mit 10 Leuten im roten Salon gesessen haben da. Also kann sein, dass keiner von euch da war. Aber bei der ersten Predigt darüber habe ich gesagt, irgendwie, dass mich ein Wort von Bill Johnson inspiriert hat, diese Predigtreihe anzufangen. Nämlich, entweder lebst du aus deiner Identität oder du lebst für deine Identität. Entweder du weißt, dass du geliebt bist oder du versuchst, Liebe zu bekommen. Entweder du weißt, dass du erfüllt bist oder du versuchst, Erfüllung zu bekommen und so weiter. Kannst du auf alles anwenden. Und das ist irgendwie genau das, was ich jetzt hier mit Hebräer 11, Vers 1 irgendwie zum Ausdruck bringen wollte. Nämlich entweder du glaubst, dass du es hast oder aber du hoffst, dass du es irgendwann bekommst. Und solange du hoffst, dass du es irgendwann bekommst, wirst du nicht in der Realität dessen leben. Amen.